ARD. Talk mit Tees.
Da hat sie so einen kleinen Billy Elliot, der da durch die Küche fegt. Und ständig tanzt und singt auch. Ich habe immer gesungen und getanzt. Da ist der Italiener, der intuitiv ist. Und der Deutsche ist der Kontrollmensch. Und manchmal muss ich dem Deutschen sagen, bleib mal ein bisschen weg und lass mal meine Intuition walten. Weil die liegt meistens richtig, das Bauchgefühl. Ich habe mich gefühlt wie so ein Geisterfahrer auf der A5. Ich stand eigentlich nur chronisch im Weg. Ich bin ein hoffnungsloser, vielleicht einer der letzten Romantiker. Und ich habe 12 Jahre keine andere Frau geküsst. Da lief irgendein cooler Song. Ich glaube, ich weiß nicht, was es war. Footloose oder irgendwas lief da gerade im Supermarktradio. Und ich bin mit dem Einkaufswagen dann getanzt. Und meine Frau hat nur gesagt, Schatz, nimm mich mal ein bisschen zurück. Ich habe verstanden, dass du den Moment leben musst. Immer mehr meiner Intuition glauben und weniger meinem Zweifel.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und wir alle lieben es ja, so echte Typen kennenzulernen, oder? Ich habe mir heute einen eingeladen für diese Folge und zwar Massimo Senato. Er ist Tänzer, er ist Choreograf, bekannt natürlich aus der RTL-Show Let's Dance. Da ist er seit vielen Jahren dabei und extrem beliebt. Und weil er Herausforderungen liebt, ist er inzwischen auch in dem Musical Moulin Rouge in Köln aufgetreten mit Singen. Ihr hört gleich, wie nervenaufreibend das für ihn war. Vor allem das Küssen auf der Bühne, womit ich jetzt überhaupt nicht gerechnet hätte. Ihr erfahrt auch, wie die Leidenschaft des Tanzens bei ihm begonnen hat. Und das war sehr früh. Mit 9 Jahren hat er sich schon für lateinamerikanische Tänze begeistert. Wir haben uns in Mannheim getroffen. Das ist seine Heimatstadt. Und ihr werdet merken, man kann mit ihm auf vielen Ebenen sprechen. Albern, lustig, aber auch philosophisch. Und was auffiel, als wir dann vom Empfang zusammen durch das Gebäude gelaufen sind, habe ich schon gleich gemerkt, dieser Mensch nimmt die Welt um sich herum besonders wahr. Er nimmt Kontakt auf mit den Augen und strahlt etwas sehr Positives aus. Also das war eine sehr lebendige Begegnung, auch wenn er mal 60 Minuten lang nicht getanzt hat. Viel Spaß mit Massimo Senato.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag, buongiorno.
Freut mich, Christian, hier Massimo Senato, bekannt aus Let's Dance und ich freue mich, hier Gast sein zu dürfen.
Du bist voll die PR-Maschine hier.
Massimo Senato, bekanntes PR.
Ja, so, man muss ja immer erstmal vorstellen beim Fernsehen. Das mein Job, das wäre mein nächster Satz gewesen.
Ach so, das wärst du dann gewesen. Ja, dann überlasse ich das Wort natürlich dir.
Ich wundere mich immer nur über diesen Akzent auf dem O, den ich gar nicht kenne, denn er ist nicht italienisch im Prinzip, aber ich vermute Siciliano.
Also, auch nicht. Mir wurde von einem Sprachforscher erklärt, dass der Name ursprünglich griechisch ist. Auf Sizilien gab es ja griechische Auswanderer und es war ja auch mal griechisch besetzt. Der Name ist eigentlich ausgeschrieben, soll der heißen Sinaftos. Und ich denke, also mir wurde so erklärt, dass diese Apostroph quasi das Überbleibsel des griechischen Namens ist.
Interessant.
Also wir haben griechische Vorfahren. Mein Vater kommt ja aus Agira und Agira damals mit A-G-Y-R-A geschrieben, also griechische Schreibweise, da waren viele Griechen und eine griechische Kolonie. Und daher, denke ich, kommt der Name.
Du siehst aber eigentlich auch mehr aus wie ein Grieche.
Ja, wenn du das sagst. Ich glaube, ich wurde auf alles schon gesetzt. Italiener, Spanier, Kubaner, Grieche, da war alles schon dabei. Aber im Herzen und bin ich natürlich waschechter Mannheimer.
Oh, die meisten wirklich überrascht sind. Du bist ein echter Mann, immer jung.
Wasch echter Mann, immer Buh, ja.
Aber du kannst ja so richtig sprechen, dir.
Ja, das mache ich selten, Mann. Das hört sich ja lustig an. Ich bin in Mannheim geboren, aufgewachsen 1980. Und meine Mutter ist Mannheimerin, waschechte Mannheimerin. Mein Vater Italiener, als Gastarbeiter hier rübergekommen, hat sich in eine Mannheimer Frau verliebt und haben sich dann hier niedergelassen und 2 Söhne sind dann auf die Welt gekommen, mein Bruder und ich. Und wir sind ganz waschechte, stolze Mannheimer.
Ist der auch Tänzer, dein Bruder?
Mein Bruder hat mal getanzt und mein Bruder hat dann was Anständiges gelernt, der hat BWL studiert. Ja, der ist da in der Firmenleitung und macht was ganz anderes.
Herrlich, so, ich weiß, du liebst Hüte, du hast deinen Hut dabei.
Ja.
Was ist das für ein Modell?
Das ist Stetson.
Das ist ein klassischer Stetson.
Stetson, ja.
Aus dem Wilden Westen.
So, ja, genau. Ich trage Hüte, seitdem ich eigentlich gefühlt laufen kann, nicht Spaß beiseite. Ich glaube, so seit meinem 16. Lebensjahr. Ich habe ja so eine Matte, ein bisschen aus Mischung aus Paul Breitner und Valderrama. Das ist ein kolumbianischer Fußballer gewesen. Habe ich so einen wirklichen Lockenkopf und damit ich den gebändigt bekomme, habe ich meistens immer einen Hut getragen. Und seitdem trage ich die Dinger eigentlich immer. Ich habe, glaube ich, 57 Hüte aktuell in meiner Sammlung an der Wand hängen. Also, ja.
Was ist der ausgefallenste von diesen 57?
Der ausgefallenste? Die habe ich eingerahmt in einen Bilderrahmen und habe die auch bemalt. Das sind die drei, mit denen ich damals gewonnen habe mit Sophia Thomalla 2010, meine erste Staffel. Und da ist einer mit so einem Palettenband, weil ich da eine Michael Jackson Show gemacht habe. Und der hängt an der Wand beleuchtet, besonders ausgestellt, weil das wie so eine kleine Erinnerung ist, ein kleines, wie soll ich sagen, so ein Souvenir aus der Vergangenheit 2010.
Ja. Ja, herrlich. So, du liebst Schuhe natürlich. Ja. Was hast du für Schuhe an heute? Oh, so richtige schwere Botten. So.
Der gestiefelte Kater bin ich heute. Der gestiefelte Kater.
Aber das sind richtig mächtige Dinger. Mit denen kann man definitiv nicht tanzen.
Das ist auch sehr kalt, deswegen habe ich auch die Winterstiefel an.
Ich habe gesagt, die sehen da so aus, können sie auf dem Bauch.
Ich wusste nicht, dass wir im Fashion-Podcast gelandet sind, mein Lieber. Aber wir können da gerne weitermachen.
Also das ganze Leben ist Fashion.
Ja, ja, stimmt. Das ganze Leben ist
Fashion. Also,
ja.
Und ich weiß, du liebst coole Gürtel.
Ja.
Was hast du heute für einen?
Heute habe ich keinen an.
Das ist kein Gürtel?
Kein Gürtel, nein.
Okay. Weil der ist gerade unterm Tisch.
Der ist nicht sehen. Heute die Soße sitzt so auch eng genug. Hab genug Weihnachtsessen angefressen.
Ich weiß, das ist mal eine heikle Zeit bei dir, ne? Ja.
Das ist die Zeit, in der man kurz mal wieder, sag ich mal, in die Fastenzeit gehen muss vor Let's Dance.
Okay. Der Selbstzerstörung, habe ich von dir mal gehört. Ja, das hast du mal gesagt irgendwo. Weihnachten ist die Zeit der Selbstzerstörung.
Habe ich das gesagt? Ich weiß es nicht.
Du hast es gesagt. Dann gibt es nur Essen und auch mal einen Wein.
Ja,
und
dann das sei jedem auch mal gegönnt. Das ist doch mal schön, dass man sich da... Weil so als Tänzer hat man ja so fast ein asketisches Leben. Man muss immer auf seinen Körper achten, auf seine Figur, auf seine Linie, weil der Job das also vorgibt. Und Djokovic hat da mal ein tolles Interview gegeben. Das ist ein Tennisspieler, den kennt man ja.
Ah ja, natürlich.
Novak. Was der für Rituale hat und wie der sich ernährt. Und an dem Ernährungsplan habe ich mich ein bisschen gehalten. Der fängt morgens an. Bei mir fängt das an mit warmem Wasser, mit Ingwer und Zitrone und Schwarzkümmelöl. Und dann geht es so weiter. Weil die körperliche Fitness hat ja eine gewisse, sage ich mal, Haltbarkeitsdatum.
Ja.
Um das zu verlängern, muss man eben an sich arbeiten. Ich bin jetzt 44, bin Mitglied seit 15, 16 Jahren einer erfolgreichen Tanzshow, nämlich namens Let's Dance. Und da muss man sich fit halten. Und damit man da länger noch mithalten kann mit den Jungen und auch selbst noch Höchstleistungen bieten kann, muss man an sich arbeiten.
Oh, die Jüngeren hast du schon im Blick.
Nee, man muss einfach...
Du spürst ihren heißen Atem im Nacken.
Nein, das spüre ich nicht. Nee, Quatsch. Das sind tolle Kollegen, ganz im Gegenteil. Die entgegnen mir mit Respekt und auch Scholl, Cekesande und viele andere, die holen sich auch Inspiration bei mir. Ja, ich bin aber der Letzte von den alten Hasen. Mhm. Der letzte Mohikaner.
Der letzte Mohikaner mit dem Stetsonhut.
Genau. Die vorletzte war Isabel Edwardson, aber die hat jetzt ihr drittes Kind bekommen und sie sagt, ich soll die Fahne hochhalten für die alten Hasen. Wir sind nämlich vom Aussterben bedroht.
Also, und ich dachte mit den Kindern. Sie fahren hochhalten mit den Kindern.
Das könnte man auch, aber das muss ich mit meiner Frau besprechen. Das ist aber ein anderes Thema. Das ist nicht ein Thema für einen Podcast hier.
Moment mal, das ist eine Entscheidung, die fällt man doch zu zweit.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Wobei die Frauen immer 51% haben zu Hause.
Also, ja. Von den ganzen Dingen, die du nimmst, du hast ja das ja von Novak abgeguckt. Ja. Hast du ihn mal getroffen?
Nee, habe ich noch nicht getroffen, nein.
Ja gut, das ist ein strenges Regime, was der
Ronaldo
natürlich führt.
Da gibt es ja ganz tolle, großartige Profisportler, wie fit die im Alter sind, das ist der Wahnsinn. Gut, die haben eine ganze Entourage, für die wahrscheinlich ein Vermögen ausgegeben wird. Aber ich habe mir dieses Wissen angeeignet und arbeite da auch dran. Und dreimal die Woche Fitness, Dehnübungen. Man muss sich fit halten einfach. Man wird nicht jünger.
Nun, so jung kommen wir nicht mehr zusammen.
So ist es, ja.
Ja. Also von italienischen Familien wissen wir natürlich, dass da abends um 20 Uhr die Pasta auf dem Tisch steht. Ja, was hast du davon übernommen?
Bei mir ist um 19 Uhr die letzte Mahlzeit.
Mhm. Und auch nur ein Knäckebrot.
Nee, kein Knäckebrot. Da ist alles Mögliche dabei. Aber die Hauptmahlzeit ist mittags. Da haue ich mir gerne eine schöne Dorade rein mit Gemüse und leckeren Kartoffeln und gerne auch mal einen Reis. Aber abends versuche ich, die Kohlenhydrate zu vermeiden und bin da wirklich sehr diszipliniert.
Ja. Aber das Spannende ist doch, dass die Italiener gar nicht dafür bekannt sind, dass sie übergewichtig sind. Obwohl die traditionell abends...
Ist das so, ja?
Ja, aber die Italiener haben doch kein Gewichtsproblem.
Ich habe keine Studie bis jetzt darüber gesehen.
Ja, weil man allein nur empirische Erhebungen, die man selber macht, indem man einfach durch Italien läuft. Die Italiener sind ja kein besonders fettes Volk.
Oder hat sich das geändert?
Die haben natürlich gesunde Fette. Wenn man jetzt hier jetzt auf Gesundheit gehen will, die essen ja viel Omega-3-Fettsäuren, Fisch, Olivenöl.
Ja.
Und halten ihre Siestas schön ein und dann kannst du essen einfach gesund.
Ja, aber abends fällt Pasta. Und das ist vielleicht Kohlenhydrate auch, par excellence. Ja, das ist doch traditionell. Oder war ich öfter in Italien als du?
Das mag möglich sein. Ich bin eigentlich nur einmal im Jahr bei der Familie in Sizilien und besuche die. Meine letzte Tante, also meine Patentante, besuche ich sehr gerne. Meine Familie ist zum größten Teil Oma, Opa, alle verstorben. Und die übrig geblieben sind, das sind gar nicht so viele in Sizilien. Das sind vielleicht, in Sizilien muss ich sagen, sind 14 Verwandte übrig geblieben.
Ja.
Ein großer Teil ist nach Südamerika ausgewandert, Argentinien und Brasilien, Sao Paulo und Buenos Aires.
Mhm.
Zwei Geschwister meines Vaters sind in Mailand und zwei Brüder, mein Vater und sein Bruder, sind nach Mannheim. Das heißt, wir sind auf der ganzen Welt verteilt und in Kanada sind noch Verwandte. Also wir sind gar nicht so viele mehr in Sizilien.
Ja. Okay, gut. Da haben sich vielleicht die Essensgewohnheiten auch etwas geändert. Aber ich weiß nur, als ich in Italien war, meine Zeit lang auch mehrfach, weil ich studiert habe damals.
Ach, schön.
Und wann bei den Familien war.
Wo warst du denn? Wo warst du denn in Italien?
Napoli.
Da kann man gut essen.
Also Genova und Napoli.
Napoli ist ja paradiesisch. Da hast du die echte originale napoletanische Pizza gegessen.
Ich war in Neapel 1990, als Diego Maradona ersten Mal Meister wurde mit Napoli. Ich war im Stadion.
Ist ein Volksheld.
Nein. Ich war im Stadion an dem
Tag. Das ist ja legendär.
Ja, es war wirklich legendär.
Der Mann hat alleine die Neapel zum Meister gemacht. Und das ist dort immer noch eine Ikone.
Selbstverständlich.
Ein Held.
Und ich fand es ganz interessant, dass wirklich die Ärmsten der Armen, und es gibt ja viele arme Viertel in Neapel, dass selbst die ihr Geld rausgehauen haben für diese blauen Plastikbänder, die wirklich kilometerweise von der Rolle verkauft wurden auf der Straße, um einfach die Straßen zu schmücken, die Hauswände zu schmücken, spielte keine Rolle.
Der
die
war
ganze
Volksheld.
Stadt, ähnlich die Pinto di Blu.
Ähnlich wie Boris Becker für uns, als er Wimbledon gewonnen hat.
Ja.
Da wurden auch die Fahnen geschwungen. Aber ich bin ja Tänzer, kein Tennisspieler.
Was machst du für die Stimme? Was nimmst du für die Stimme morgens?
Morgens für die Stimme?
Oder abends für die Stimme? Oder wann auch immer du die Stimme brauchst?
Ich bleibe immer bei meinem frischen Ingwer mit Kurkuma und ein bisschen Honig und Zitrone.
Ja. Du hast ja einen wunderbaren Gig zurzeit.
Ja.
Du bist beim Moulin Rouge in Köln. Hast schon also einige Auftritte hinter dir, ein paar liegen noch vor dir.
Mhm.
Da haben sich auch erstmal einige gewundert. Alter, kann der singen? Hat der eine Musical-Ausbildung?
Ja,
kann er singen?
Ja, also ich habe mich natürlich sehr gefreut damals über die Anfrage. Es ist ja auch eine Hausnummer. Ich muss da über 2,5 Oktaven singen und ich bin jetzt kein ausgebildeter Sänger. Ich habe seit 4 Jahren Unterricht bei einer Mannheimerin, die Stimmentwicklerin, die heißt Simone Kesternic. Ein großartiger Vocal Coach, die Dame. Stimmentwicklerin, warum? Die Simone, der Coach, hat mir geholfen, meine eigene Stimme zu finden. Oftmals Sänger oder junge Sänger kopieren. Das heißt, sie wollen klingen wie Elvis Presley. Love me tender. Oder versuchen eben Sänger zu imitieren und kopieren. Und sie hat versucht rauszufinden, wo meine Stimmfarbe ist, meine Stimme, wo meine Range ist. Und die hat ihre Methodik und ich kann sie nur empfehlen. Und es ist ein ganz toller Unterricht gewesen.
Warum bist du zu ihr damals gegangen?
Ich glaube, jeder Mensch hat seine Passion, die er lebt. Viele leben ihre Passion nicht. Die sind an ihrem Job gegeißelt und schaffen es nicht, ihren Traum zu leben. Ich hatte das Glück, sehr früh zu wissen, wohin ich will. Ich wusste als kleiner Junge schon, dass ich Tänzer werden möchte. Ich war so der kleine Billy Elliot, der auf der Straße im Supermarkt bei meinen Eltern in der Küche auf dem Pult habe ich ein Flamenco getanzt. Meine Deutschlehrerin dachte, der Junge ist crazy, aber die hat es natürlich irgendwie gefeiert, dass man einen kreativen Menschen hat, der so jung schon weiß, wo er hin will. Und sie hatte mich damals gefragt, was willst du werden? Und ich sagte, Tänzer. Und mit 16 auf dem Gymnasium, ich war auf dem Johann Sebastian Bach Gymnasium, tolles Gymnasium übrigens, hatte man mich wieder gefragt, was möchtest du werden? Und dann sagte ich wieder Tänzer, für was studierst du denn, für was machst du Abitur? Und dann schlummert so die deutsche Seele in einem, die man von seiner Mutter in die Wiege bekommen hat, dass man immer noch ein zweites Standbein braucht, eine Sicherheit.
Ja.
Deswegen habe ich dann studiert, Anglistik und Geschichte, habe das dann abgebrochen und wusste eigentlich, Mama, bitte lass mich diesen Traum leben. Sie hatte Angst, dass es eine brotlose Kunst wird. Meine Mutter ist leider früh verstorben, hat dann nicht mehr erlebt, dass sie es ins Fernsehen geschafft hat und auch in die zweite Platz der deutschen Rangliste. Damals war Mozi Mabuse Erster der deutschen Rangliste und ich war Zweiter und war international im Finale auch und habe ein Weltranglistenturnier gewonnen. Und
das hat sie alles mitbekommen?
Das hat sie noch mitbekommen, ja. Dass Herr Lambi mich dann auf einer Wertungsrichterschulung angefragt hatte und meinte, du wärst der richtige Junge für Lizenz, ob du nicht zum Casting gehen möchtest. Damals war Herr Lambi Pressesprecher für den Deutschen Tanzsportverband, ist dadurch auch in Kontakt bekommen und auch Juror geworden bei Let's Dance. Ja, seitdem bin ich dann dabei. 2009 beworben, habe dann sofort die Zusage bekommen. 2010 mit Sophia Tomalla, mit der Tochter von Simone Tomalla, direkt gewonnen. Was natürlich auch irgendwie Schicksal, Glück und was auch immer alles kommt zusammen. Für jemanden, der kreativ ist, so wie ich, der gern seine Kreativität auslebt, ist es ein Paradies. Einfach, man darf choreografieren, man darf Musiken wählen, man darf Inszenierungen schreiben und man darf vor allem das, was man so sehr liebt, weitergeben an jemanden. Für uns als Choreografen, da ist man nicht nur Tanztrainer, Tanzpartner, Choreograf, man ist auch eine Form von, ich will nicht sagen, doch ein Mental Coach.
Oh ja, das glaube ich. Du bist der, der ganz nah dran ist, wenn die Krisenmomente
wir
kommen.
Wir sind auf 2 Quadratmetern und begleiten diese Menschen und das ist, man ist dankbar für jeden, der ziemlich schnell sein Vertrauen dem Choreografen übergibt.
Okay.
Und sagt, auf den kann ich mich verlassen, der weiß, was er kann, der kennt mich vielleicht schon. Ja. Ich habe ja wenig Zeit. Das kennenlernen schon, dann habe ich eine Woche, wie tickt die Person, wo sind die Stärken, wo liegen die Schwächen? Wir wollen nur die Stärken sehen. Wir sind in Deutschland wahnsinnig gut, unsere Schwächen aufzuzählen. Wenn Sie eine Umfrage machen, wenn ich in einem Workshop mit 200 Teilnehmerinnen frage, wo liegen deine Schwächen und Stärken, dann kriege ich eine Liste von 200, die gefühlt von 15 Punkten, was sie nicht können.
Ja.
Und dann frage ich, was könnt ihr denn eigentlich verdammt gut? Und dann gefühlt 20 Minuten nichts und dann schreibt vielleicht das oder vielleicht das. Mhm. Und das ist meine Aufgabe oder unsere Aufgabe, die Stärken zum Vorschein zu bringen.
Was sind deine Schwächen?
Meine Schwächen noch? Das ist eine gute Frage. Ich bin sehr selbstkritisch, sehr, sehr selbstkritisch. Das heißt.
Oder ist das eine Stärke am Ende?
Ist das
eine Schwäche? Willst du mir hier eine Schwäche verkaufen oder ist es eigentlich eine Stärke?
Ich gehe sehr hart mit mir ins Gericht. Das heißt, wenn ich ein Konzept habe, ich habe Zweifel, das ist vielleicht das richtige Wort.
Ja.
Aber intuitiv liegt meistens meine erste Idee ist richtig und dann zweifle ich die an. Also ich vertraue nicht meiner Intuition immer. Da ist der Italiener, der intuitiv ist und der Deutsche ist der Kontrollmensch.
Ja.
Und manchmal muss ich dem Deutschen sagen, bleib mal ein bisschen weg und lass mal meine Intuition walten, weil die liegt meistens richtig, das Bauchgefühl. Aber das ist die Erziehung, die man als Mensch genossen hat, diese zwei Elternteile zwischen, der Italiener ist gern irrational, verrückt, der singt, der tanzt, der springt, der ist kreativ. Und der Deutsche will aber alles in eine Form packen. Sicher, was? Alles ist, hat eine Doppelversicherung. Die Münchner Rückversicherung, die Allianz
und
alle Versicherungen dieser Welt.
Und die Busse sollen kommen, wenn es drauf, wie es drauf steht,
auf dem Busfahrplan. Und oftmals dann diese Zweifel daran und es ist doch richtig oder brauchst nicht, nein, die Intuition. Mein erster Gefühlsgedanke beim Choreografieren liegt meistens richtig und da komme ich meistens auch immer wieder zurück. Ich habe dann 17 andere Choreografien gemacht, aber nein, die erste war es eigentlich, das Bauchgefühl.
Okay. Und welche Farbe trägst du in dir? Weil du ja auch gesagt hast, wir alle haben verschiedene Farben. Die sind ja auch ganz dominant dann bei verschiedenen Personen. Was ist deine Farbe? Ich habe jetzt, witzigerweise, eine Farbe habe ich jetzt im Kopf. Ich schreib's jetzt mal auf.
Jetzt kommt sie zu mir hier, haben wir hier.
Ich schreib's jetzt
Zauberer-Show.
Auf. Okay. Was ist deine Farbe, die vorherrschend ist?
Also als Kind mochte ich immer blau, aber eigentlich mag ich schon rot. Ja, rot,
okay. Ich hab's geschrieben, ich zeig's dir auf dem Zettel.
Ich glaub dir das, hast du wirklich geschrieben?
Ja, der rot.
Warum rot? Ja, rot entsteht ja für Leidenschaft, Emotion, warmer Typ. Aber ich glaube, jeder Mensch hat mehrere Farben und je nach Gemütszustand.
Na klar.
Ich glaube, nach dem Ableben meiner Mutter war ich jetzt nicht auf Rot. Da gab es gar keine Farbe für eine Zeit lang.
Ja.
Das macht mit einem Menschen was. Und,
wie lange ist das her jetzt? 10 Jahre oder was? Oder
2009.
Mhm. Okay.
Und dann kam die Anfrage von Let's Dance, was für mich ein super Tapetenwechsel war. Da konnte ich mich kreativ ausleben. Und jeder Mensch, der kreativ ist, hat natürlich auch eine sensible Seite und ich würde sagen, Let's Dance und dieses Tanzen war mein Ventil. wo man Trauer quasi nicht vertanzen kann, aber wo man einfach diese Emotionen durch ein Ventil und das Ausleben der Kreativität diese Trauer ablassen kann. Und das hat mir wahnsinnig gut geholfen, würde ich sagen.
Ja. Leider hat sie das nicht mehr miterlebt.
Leider nicht.
Let's Dance, wo du auch wirklich wahnsinnig stolz drauf bist. Was hat sie dir mitgegeben in der letzten Zeit?
Meine Mutter, was hat mir meine Mutter mitgegeben? Meine Mutter war so eine Tina Turner, so ein Energiebündel. Kraftvoll, stark, war so der Häuptling in der Familie. Hat wahnsinnig viel Liebe mitgegeben. Wenn man das in Form eines Comics beschreiben würde, hat sie mir als Miraculix wahnsinnig viel Zaubertrank mitgegeben. Und diese Liebe trage ich in mir und immer noch und gibt mir wahnsinnig Kraft. Und sie hat mir, meine Mutter war ein sehr hilfsbereiter Mensch und Nächstenliebe. Und ich glaube, diese Nächstenliebe und hilfsbereit sein und viel Liebe weitergeben, das hat sie mir mitgegeben. Liebe in welcher Form auch immer, in Form von Tanz, in Form meinem Sohn, die ich dir weitergeben kann und auch Emotionen zeigen. Meine Mutter hat mir sehr viel Kraft und Liebe gegeben. Liebe ist eine wahnsinnig starke Kraft. Und wenn man von seiner Mutter so viel Kraft kriegt und Liebe, bekommt man auch ein besonderes Selbstbewusstsein.
Und das hattest du immer? Auch schon
Man nennt das ja Urvertrauen als Kind. Ich hatte wahnsinnig viel Urvertrauen.
Ist das das gleiche, Urvertrauen und Selbstbewusstsein?
Nee, ich glaube, durch das Urvertrauen entwickelt sich ja eine Persönlichkeit, die von nichts Angst hat. Und ich denke, dadurch entsteht auch Selbstvertrauen. Und man traut sich mehr und man geht über seine Grenzen hinaus und wächst. Und natürlich, das Tanzen hat mir auch wahnsinnig viel Selbstvertrauen gegeben.
Ja, klar.
Ja.
Und die hatte Spaß an dem kleinen Tänzer, oder? Der schon ganz früh wusste,
die hat es geliebt.
Ich möchte tanzen. Also
meine Eltern
nicht beruflich unbedingt, ne? Du solltest ja irgendwas machen, was ein bisschen sicherer ist.
Genau.
Aber an dem Kleinen, der in der Küche rumgetanzt hat, hat sie wahrscheinlich großes Vergnügen gehabt.
Ja klar, da hat sie so einen kleinen Billy Elliot, der da durch die Küche fegt und ständig tanzt und singt auch. Ich habe immer gesungen und getanzt.
Was hast du gesungen damals?
Ach, alles Mögliche. Lateinamerikanische Musik viel.
Ach, echt?
Ja, ja.
Warum? Wo kommt die her? Ich meine, dein Vater war Italiener. Deine Mutter kam aus Mannheim. Wo kam die lateinamerikanische Musik her?
Ich meine, ich habe ja als Kind Standard-Latein-Tanzen gemacht, schon mit 9 Jahren. Und Ballett auch. Da kam viel klassische Musik. Deswegen liebe ich auch klassische Musik. Mhm. An der Ballettstange lief nur Piano oder klassische Musik. Und ich hatte einfach alte Schallplatten, auf die ich getanzt habe. Nee. Früher gab es noch einen Schallplattenspieler. Von Werner Tauber bis über, ich weiß gar nicht, wie die heißt, Wolf Kaiser. Und das kennt man kaum noch. Oder doch, Olivia Molina hieß eine bekannte Sängerin. Später kam dann natürlich noch Gloria Estefan dazu. Und wie sie alle hießen. Oder Juan Gabriel. Oder wie heißt der? Enrique Iglesias. Und dann hat man auf Schallplatten noch getanzt. Und es war toll, wenn man dann an der Tanzschule war, 1989. Und dann hat man da die Schallplatte aufgelegt, die Nagel drauf, und dann dieses Knistern. Und dann ging es los. Titi-ko-ti-ko-ti. Titi-ko-ti-ko-ta. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
Also warum kommt ein kleiner Junge zum Tanzen und auch so früh zu Standardtänzen?
Mein Vater ist der ungekrönte Disco-Fox-König, glaube ich, in den 70ern. Der hat Disco-Fox tanzen geliebt und auch ein bisschen Salsa und so.
Okay.
Und hat da mit meiner Mutter auch tanzend ihr Herz erobert.
Oh.
Ja.
Oh. Was ist denn das für eine Geschichte? Ja. Er hat tanzend ihr Herz erobert.
Ja, das ist einfach so.
Der hat in der Disco oder was?
Ich weiß es gar nicht. Doch, Tanzcafés waren das früher.
Tanzcafés.
Das war nicht so ein Tanz. Da hat man noch eine Rose zum Auffordern gegeben. Das war sehr romantisch übrigens. Und dann haben die getanzt und die beiden haben es geliebt zu tanzen. Und das hat man ja als mein Bruder und ich haben das vorgelebt bekommen. Mhm. Und früher gab es so italienische, ich glaube, die gibt es immer noch, Feiern so in Gemeindehallen und dann wurde da getanzt und meine Eltern fanden ganz toll, da war eine Aufführung von so einem Lateinformation und dann hat mein Bruder angefangen zu tanzen, den habe ich erstmal ein bisschen belächelt, dachte, das ist nur was für Mädchen so, aber das, weil man das so hört und dann bin ich da auch in den Tanzunterricht gegangen und habe mich da sofort eigentlich verliebt in die erste Tanzstunde. Mhm. Damals Andrea Kiefer, meine erste Trainerin, die gibt es ja noch, die ist in der Region, die war mal deutsche Meisterin, Standard, auch Europameisterin, die ist in Mannheim, hat unterrichtet, im Blau-Gold-Casino damals, die hat eine Tanzschule in Schwetzingen jetzt.
Ja.
Die war meine allererste Tanztrainerin.
Und wann hast du das letzte Mal mit der getanzt?
Andrea Kiefer?
Ja.
Vor 2-3 Jahren, witzigerweise, weil wir in der Nähe mit Sally, die Backkönigin.
Sallys Tortenwelt.
Genau.
Ja.
Mit der hatte ich getanzt und dann haben wir zusammen mit ihr und Andrea ein bisschen sie im Standard gecoacht.
Aha.
1-2 Stunden waren das.
Ja. Ist das immer 5 Tage die Woche oder habt ihr nur einen Tag, 2 Tage zum Üben?
Wir haben 5 Tage die Woche.
Ihr habt 5 Tage die
Woche.
Einen
Tag bereiten wir die Choreografie vor alleine, schreiben das Konzept, Licht, Ton, Technik, was auch immer, wo was hin muss. Die Requisiten bestellen wir dann, machen dann einen Inszenierungsplan, den reichen wir ein, der wird dann abgesegnet und dann steht die Choreo und dann wird am Sonntag die Choreo bis nächsten Freitag unterrichtet. Ja. Aber eine Sache muss ich sagen, wir haben ja das Thema, bin irgendwie weit geflogen, die Passion mit dem Singen habe ich ja übersprungen.
Ja, da komme ich jetzt sowieso zurück, weil ich auch über Moulin Rouge natürlich gerne nochmal wissen möchte. Also du hast früher immerhin schon gesungen, du hast dann auch aus reinem Interesse, hast du einfach Unterricht genommen. Ja. Gute Vorbereitung also für so einen kleinen Musical-Gig, wie bei Moulin Rouge.
Ja.
Wie nervös warst du vor der allerersten Aufführung? Und da sitzen ja tausende Leute im Publikum.
Ja, also vor der ersten Premiere war ich wahnsinnig aufgeregt. Also ich kann mich selten erinnern, dass ich so aufgeregt war. Es war ja kaum Zeit, 4 Wochen, keine 4 Wochen für, ich glaube, es sind 9 Songs, die ich singe. 6,5 Minuten Solo zusammen mit dem Ensemble. Ich fange alleine an, Vorhang geht auf.
Backstage Romance.
Genau, singen wir das Solo. Und ich denke mir, oh mein Gott, eigentlich haben wir es gerade heute erst zum ersten Mal, hatten wir mit Orchester geprobt, am Morgen noch und abends hatte ich die Aufführung. Und wir haben keine In-Ears, also man kennt ja, Sänger haben ja In-Ears, wir haben eine super Bühnentechnik, wo man sich hört.
Ja.
Aber da musst du dich auch erstmal dran gewöhnen, wenn dann so ein ganzes Orchester, so eine ganze Armada spielt und das knallt aus allen Ecken. Und ich habe ja immer alleine geübt mit 2-3 Mann aus dem Cast und Frauen, ne? Und auf einmal das erste Mal hast du da 30 Mann auf der Bühne. Ich habe mich gefühlt wie so ein Geisterfahrer auf der A5. Ich stand eigentlich nur chronisch im Weg. Ich habe zum ersten Mal gesagt bekommen, wo ich ungefähr hin muss, auf welche Position auf der Bühne. Und das war ein Krimi. Eigentlich gar nicht der Gesang und die Performance und das Schauspiel, sondern wo muss ich eigentlich jetzt als nächstes hin und wer steht mir gleich im Weg? Da ist eine Solostelle, wo dann jemand kurz einen High Five macht auf dem Schlag 1. Und ich denke, wo kommt denn dieses High Five her? Das haben wir nie geübt oder sowas. Und da war ich sehr nervös, nicht nur wegen der Zuschauer, weil Zuschauer ist man ja gewohnt, da hast du ja Kritiker, da ist ja die Presse dabei, ein Kamerateam. Und dann will man ja funktionieren. Irgendwie habe ich die Premiere gut hinbekommen. Klopf auf Holz. Und ja.
Dass du aber nicht ausreichend vorbereitet warst, also letztendlich, ist, finde ich, total ungewöhnlich. Denn das sind ja auch immer Inspizienten. Und das ist ja nicht so, da haben wir einen Prominenten, das darf heute mal so werden. Nein, es muss ja jeden Abend top sein.
Ja, ja, also der musikalische Leiter, das ist der Heribert, der hat es abgesegnet gesanglich. Ich musste quasi ein Casting absolvieren. Da wurde gesungen, da musste ich ein freies Stück von mir, meine Wahl, singen, dann Stücke von denen. Und dann einmal die Schauspielszene spielen. Und eben dann noch die Tanzszene. Die Tanzszene war jetzt, ehrlich gesagt, das war jetzt easy, ein Kinderspiel. Das Schauspiel und das Singen, das war schon eine Herausforderung. Und es wurde dann von Broadway in Amerika abgesegnet. Die wurden auch, also der Regisseur wurde mit einem Videocall zugeschalten. Und der hat dann zugeschaut. Und das war meine erste Kussszene. Und ich muss sagen, das war mir sehr unangenehm, die erste Kussszene.
Aber warum? Warum?
Ganz ehrlich, ich küsse seit 12 Jahren eine Frau. Ich bin ein hoffnungsloser, vielleicht einer der letzten Romantiker. Ich bin jemand, ich schreibe noch Liebesbriefe auf Papier und auch Weihnachtskarten und bastel noch. Und ich habe 12 Jahre keine andere Frau geküsst. Und ich finde, Lippen sind was sehr Intimes.
Ja.
Nimm mich für mich konservativ verklemmt und verkorkst. Aber ich finde, Küssen ist schon was sehr Intimes. Und wenn du dann eine Schauspielszene hast, und die wird halt schnell abgefertigt, weil die brauchen ja das Video. Und die hat da zum leidenschaftlichsten Kuss ausgeholt, praktisch, Oberschenkel geht hoch, wie man das so kennt, à la Dirty Dancing. Ich bin knallrot angelaufen. Das glaubt man mir nicht, weil letztendlich eine Choreografie legst du fest, ich kann mich auf den Partner irgendwie drehen, Purzelbäume schlagen, aneinander reiben. Aber küssen finde ich schon sehr romantisch und intim. Das war mir dann schon irgendwie unangenehm.
Kann man auch rot anlaufen, wenn man viel Schminke drauf hat? Läuft man dann trotzdem rot an?
Bei einem Casting hatte ich keine Schminke drauf. ich bin wirklich knallrot geworden. Die Kamera lief ja, der Regisseur wurde zugeschaltet. Das haben die halt schnell, die wollten das ja schnell abfrühstücken und die Szene gehört ja eben dazu. Ich dachte, man bespricht noch, wie der Kuss irgendwie stattfindet, in welchem geometrischen Einfallswinkel die Lippen auf meine treffen würden. Aber die gingen wirklich, die gingen direkt drauf, im rechten Winkel, Bombs.
Aber es ist ja auch ein bisschen eine lustige Nummer, ne? Du hast es ja auch, oder?
Ich dachte, das ist ein Fake-Kuss oder sowas, aber da wird richtig geknutscht. Da kommen Lippen auf Lippen, das ist nicht so. So ja.
Aber eben ohne Zunge.
Ja, das darf ich bitten, also hallo? Das kann man nicht bezahlen. Also wenn das dann Zungenkuss werden, wenn meine Frau wird mir, glaube ich, was pfeifen.
Okay, das sieht man ja nicht. Schon gar nicht von da hinten. Schon gar nicht aus dem Publikum.
Doch, die erste Reihe sieht ganz schön viel. Du, die ist ganz nah dran.
Aber doch nicht die Zunge.
Ja, das bleibt schön drin.
Was ist deine Lieblingszeile, die du singst, die du sprichst? Denn, wie heißt deine Rolle nochmal? Ich habe deinen Namen vergessen.
Santiago.
Ja. Santiago. Und der sagt ja auch gutes Zeug, ne?
Also, hast du das Stück schon gesehen?
Ich habe das gesehen. Santiago sagt doch irgendwann, ich will dich ganz. Wie geht's weiter? Ich will dich ganz. Wie geht's weiter?
Kopf bis Fuß.
Ich will dich ganz, ich will dich dreckig und verschwitzt.
Ja, das ist nicht meine Lieblingsszene, ich muss da immer selbst schmutzeln. Ist natürlich so geschrieben, auf Englisch klingt das ganz anders. Da ist ja, I want your loving and I want your disease. I want a bad romance. Und auf Deutsch wird es halt eben freier übersetzt. Was ist mein Lieblingssatz? Ich liebe eigentlich, ich liebe die Vielfalt, weil wir haben am Anfang, haben wir dieses, das Intro, wacht auf, ist es. Das ist natürlich Party, Energie, Konfetti, fröhlich und da ist ein bisschen Tanz mit drinne. Und es ist zu dritt gesungen. Dann haben wir eine dreistimmige Rolle. Das ist das zweite Lied, was für mich eine Herausforderung war, mehrstimmig zu singen. Das ist ein Unterschied, einfach immer einstimmig zu singen. Und dann hat die Hauptstimme und dann singst du die zweite oder dritte Stimme. Jemand, der singt, der weiß das. Und dass das dann doch gar nicht so einfach ist, eine Kürze der Zeit da, ohne den Gesangspartner ständig beim Proben dabei zu haben, das vorzubereiten und dann auf der Bühne abzuliefern als nicht ausgebildeter Musicalstar.
Man will immer in die andere Stimme damit mit ein.
Freiheit, Schönheit, Wahrheit, Liebe, von mir aus brüllt und tobt. Ja? Und dann singt ja der andere, von mir aus brüllt und tobt, oder Freiheit, Schönheit, Wahrheit, Liebe. Und dann ich singe dann unten, weißt du, und der andere singt ganz oben.
Ja.
Und dann eben diese Dreistimmigkeit und Zweistimmigkeit, das ist schon eine Herausforderung gewesen für mich. Und das ist aber auch ein Geschenk, das lernen zu dürfen.
Mhm.
Weil ich finde Sprache, wenn man an der Sprache und an Gesang arbeitet, ich habe Phonetikunterricht gehabt. Als Deutschsprachiger habe ich deutschsprachigen Phonetikunterricht gehabt.
Ja, du musst ja, das Monomischere muss ja auch
das
raus.
Das kann ich gut abstellen, aber zum Beispiel, wir haben Shampus, Maybach, Swag und Blink und Steine, Rubel, Reibach, Tiger an der Leine, sorry, Sir. Das heißt, wie man die Worte benutzt, wie man die ersten Silben angreift. Reibach, der Tiger. Man muss quasi die Sprache auch ein bisschen visualisieren über die Intonation. Und das ist sehr spannend. Ja. Und man lernt auch seine Stimme zu benutzen, wie sie tief ist oder wie sie da oben ist. Und es ist interessant, einfach als jemand, der sich die ganze Zeit nur mit seinem Körper beschäftigt, jetzt sich mit seiner Stimme und auch im Schauspiel mit der Kraft des Wortes zu beschäftigen. Und es gibt für mich der Kreis schließt sich einfach. Man ist nicht nur Körper, man wird auch ein bisschen mehr Geist und Stimme. Und es gibt einem nochmal, ich will nicht sagen ein Selbstbewusstsein, aber ein Werkzeug, was meinen Horizont als Künstler erweitert hat. In Amerika, wenn man so hat man Künstler, die können irgendwie alles. Die haben von der Pike auf Schauspielunterricht. Hugh Jackman, der hat Gesangsunterricht. Die machen nicht nur Schauspiel.
Nein.
Die bilden sich komplett aus. Und dass ich noch der 30 Jahre lang nicht ein Hobby, sondern seine Leidenschaft leben darf, die Möglichkeit bekommt, seinen Horizont als Künstler, als Bühnenartist zu erweitern. Das ist ein Geschenk. Ich wurde gefragt und ich habe nicht nach der Gage gefragt, nach nichts. Ich habe gesagt, meine Agentur, ich würde das sehr gerne machen.
Mhm.
Auf dem Broadway-Musical als nicht ausgebildeter Musical-Darsteller nochmal diese Inspiration und Ausbildung zu bekommen mit 44, das ist ein Geschenk.
Hast du Blut geleckt jetzt nochmal? Möchtest du mehr singen?
Ich liebe es. Was der Unterschied zu einem Film on Tape macht, einfach für die Zuschauer, on Tape, als es aufgezeichnet ist.
Wie live, aber on Tape, bisschen Pausen vielleicht zwischendurch. Aber
hier ist man live. Ja. Live-Theater ist das gesprochene Wort, das gesungene Wort. das so, wie es gerade kommt, ist echt. Ja. Und es gibt keine Korrektur. Es gibt keinen Regisseur, der sagt, Cut, jetzt kommt die Handkamera, die Steadicam, der Kran, wir gehen nochmal close dran, jetzt kommt die Filmmusik, jetzt kommt der Schnitt. Nein, das ist, ist echt, da geht's gar nicht. Ich habe ein ganz interessantes Interview gesehen, vor kurzem, vor einem Monat, von Denzel Washington, der jetzt Othello spielt am Broadway. Mhm. Und der sagt im Interview, echtes Schauspiel lernt man auf der Bühne. Es ist keiner, der schneiden kann. Es gibt keine Filmmusik. Es gibt keine zweite Chance. Es ist das Hier und Jetzt. Und es ist diese vierte Dimension. Man ist ja wie in so einer Schneekugel. Man darf mit dem Zuschauer nicht wirklich interagieren. Aber die Zuschauer müssen quasi hineinschauen in diese Welt. Man muss in diesen Bann ziehen. Egal in welcher Form, welche Rolle. Der eine hat eine tragische Rolle. Ich habe eher eine exzentrische Rolle. Ich bin ja quasi der flirtige, selbstbewusste Latino aus Argentinien, der mit Freude, Spaß und einer gewissen Leidenschaft und Erotik auch vermittelt in diesem Stück. Aber es gibt einen, der Zirkusdirektor, der Zittler, ich liebe diesen, also Gavin, der spielt die Hauptrolle bei uns. Gavin ist ein hervorragender Schauspieler, ich habe schon viel gesehen. Er ist aus England und es gibt Menschen einfach, die schaffen es, immer wieder, jeden Tag, diese Leistung zu bringen. Es ist ja täglich größer als Murmeltier, der spielt seit 2 Jahren oder 1,5 Jahren, ich will jetzt nicht lügen, jeden Tag diese Rolle. Und ich beobachte ihn jetzt schon über 20, keine Ahnung, Vorstellung. Und wie der die Leute in seinen Bann zieht, das Timing, die Tragik. Und der hat ja den größten Wechsel in der Rolle quasi, den Twist. Ja. Der Zirkusdirektor, der um jeden Preis diese der Direktor von Moulin Rouge.
Entschuldigung,
genau. Der Direktor von Moulin Rouge, der um jeden Preis diese Show retten will, auch um den Preis von Satin, die quasi sie ihren Körper verkaufen soll an den Mäzen, quasi den Adligen. Genau. Und er am Ende dann doch seine Empathie zeigt, als er mitbekommt, dass sie krank ist. Und das finde ich ganz toll, wie er den Twister spielt.
Ja.
Es ist ein Geschenk, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Und der Respekt geht an all diejenigen, mit denen ich gedreht habe und geprobt habe, daraus und auf der Bühne stehen darf, weil es sind ganz tolle Künstler. Und die leben auch in diesen Tag rein. Wir sind ja Bohemians.
Ja, natürlich.
Und in diesem Stück geht es ja um Moulin Rouge. Und Moulin Rouge, da gab es ja wirklich diesen Lautrec. Der Lautrec ist ein bargisches Autobiograf, ist ein Straßenkünstler, ein Gaukler. Und Bohemian zu sein, ist ähnlich wie Massimo Sinato 1989 die Entscheidung zu treffen, ein Bohemian zu sein, ein Tänzer, nicht wissend, wohin das führt, ob ich davon leben kann, ob ich von der Hand in den Mund leben werde und diesen Traum als Artist zu leben. Und die riskieren das ja jeden Tag. Jeden Morgen kann das Engagement zu Ende sein, das Musical zu Ende und man weiß nicht, ob diese auf der Straße landen werden.
Du hast damals das Studium abgebrochen, du meinst diesen Augenblick.
Genau, ja.
Ich breche das Studium ab. Und ich werde professioneller Tänzer. Wie sahen die ersten Gigs denn aus, also die ersten Engagements? Wie hast du dein Geld verdient in der Anfangszeit als Tänzer?
Man hat ja unterrichtet im Prinzip. Im Blaugold Casino Mannheim war ich der Clubtrainer, habe die Jugendarbeit gemacht. Ich würde behaupten, sehr erfolgreich. Wir hatten wahnsinnig viele Nachwuchstalente derzeit in Mannheim. Es war eigentlich mit der stärkste Standort mit Pforzheim, dem Landesleistungszentrum Pforzheim. Also wir hatten da sehr viel guten Nachwuchs. Sehr viele Italo-Mannheimer und sehr viel russisch- und ukrainischsprachige Kinder. Das ist, Tanzen hat so seine eigene Selektion irgendwie. Man muss sagen, die meisten, die das machen professionell, sind aus Russland, aus der Ukraine und aus Italien.
Warum?
Ich glaube, dass Musik und Theater in der Sowjetunion, die haben ja das große Theater, die haben großartige Künstler, die haben Rudolf Nureyev gehabt, Baryshnikov.
Ja.
Die lieben die Oper im Prinzip, die lieben
Ballett
und vom Nussknacker, was Gott auch was da alles gibt. Und in Italien ist es auch natürlich, die lieben Musik, die haben ein eigenes Festival, das Festival von San Remo, was von jung bis alt geguckt wird. Musik und Tanz wurde den Italienern in die Wiege gelegt und auch, glaube ich, wirklich sagen, in der Sowjetunion auch.
Und mehr als den Deutschen, ne?
Wir sind eine Tanznation, aber eine Hobby-Tanznation. Millionen von Menschen tanzen in Tanzschulen, in Fitnessstudio-Kursen, in Zumba-Kursen, was auch immer.
Auch mehr als in Italien?
Ich würde sagen, ja.
Okay.
Also in Tanzvereinen, hobbymäßig, sind da bestimmt in Deutschland, sind wir sehr stark. Deswegen ist, glaube ich, unser Format auch so beliebt, weil die Leute lieben Tanzen. Das heißt aber nicht, dass sie den Beruf anstreben.
Ja. Du wurdest ja 2006 erstmals bayerischer Meister im Latein.
Ich glaub,
wir gucken nochmal, was davon übrig ist, okay? übersetze folgenden Satz. Si aliquem amicum existimas, qui non tantundem credis quantum tibi. Vehementa eras et non satis novisti vim, vere amicitiae.
Wenn du jemanden für einen Freund hältst, dem du nicht ebenso sehr vertraust wie dir selbst, ehrst du dich sehr und hast die wahre Kraft der Freundschaft nicht richtig erkannt.
Sehr gut. Also dein Latein ist wirklich noch, also ist ganz, ganz erstaunlich.
Ja, ja.
Krass.
Also, mit deiner Unterstützung.
Also ich sag das jetzt nicht. Das ist Magie, verstehst du? Also, ach guck mal, die Lateiner. Gehen wir mal ein paar klassische Sätze durch aus dem Lateinischen. Also Carpe Diem, kennst du natürlich auch. Quam minimum credula postero. Genieße den Tag und vertraue möglichst wenig auf den Morgigen.
Ja.
Ist das auch Motto für dich? Also im Moment sein.
Auf jeden Fall.
Jetzt, da ist ja immer die Frage. Also, dass man im Moment sein soll, ist ja klar.
Nee, das ist nicht niemandem klar.
Ah, ist niemandem klar?
Nein, wir sind immer im Morgen. Wir sind Menschen voller Sorgen. Der mitteleuropäische Mensch oder der westliche Mensch ist immer in der Sorge, was mag morgen kommen.
Aber ist das so verkehrt?
Ja, klar ist es verkehrt.
Ja.
Weil die Gedanken über das Morgen, keiner gibt dir eine Garantie, dass das eintreten wird. Dadurch entstehen Ängste.
Verpuffte Ängste, Energie,
Ängste, die man aufbringt. Ängste und Zweifel entstehen dadurch, durch was wäre, wenn? Was ist, wenn morgen das passiert? Keiner gibt dir eine Garantie, was morgen passiert. Du kannst morgen vom Auto überfahren, wenn meine Mutter ist an Brustkrebs leider erkrankt. Es gibt keine Garantie.
Nein.
Aber im Hier und Jetzt, den Moment zu schmecken, zu leben mit all seinen Farben, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir können da nicht loslassen.
Wann hast du das gelernt, das auch zu schaffen? Von Anfang an?
Nein. Ich denke, durch den Verlust meiner Mutter auf jeden Fall. Okay. Ich habe verstanden, dass es keine Garantie gibt. Es ist so krass, aber jede Milchtüte im Kühlschrank hat ein Haltbarkeitsdatum. Die weiß ganz genau, wann ihre Zeit abgelaufen ist. Der Mensch weiß nicht, wann sein Haltbarkeitsdatum zu Ende ist. Wir wissen nicht, wann unsere Zeit abläuft. Das macht es doch so spannend und manchmal auch traurig. In meinem Fall war es traurig, dass die Person gehen musste. Aber ich habe verstanden, dass du den Moment leben musst und dass du ihn genießen musst und dass du in allen vollen Zügen lebst, so wie es kommt. Und immer mehr meiner Intuition glauben und weniger meinem Zweifel.
Schaffst du das? Ja.
Ich schaffe das, ja.
Weil die Zweifel sind ja immer da, hast du vorhin ja gesagt.
Also Zweifel sind ja groß.
Letztendlich ist meine Intuition stärker. Eigentlich glaubst du schon, dass du es kannst. Eigentlich hast du so ein großes Selbstbewusstsein. Oder dass die Zweifel doch schon auch immer locker beiseite geschoben werden.
Es gibt Dinge, die ich selbstbewusst bin.
Also wie zum Beispiel? Kannst du Fußball spielen?
Also ich habe, das ist eine witzige Geschichte, jetzt schweife ich aber ganz schön ab. Ich habe für meinen Onkel, der hatte eine Fußballmannschaft in Mannheim gecoacht und ihm hat ein Abwehrspieler gefehlt und er meinte, ob ich einspringen kann. Und ich war keine 7 Minuten auf dem Platz. Und ich habe den Ball zum Verteidigen zwar bekommen, habe den Zweikampf gewonnen, der ist mir auf dem Hinterkopf, der Tormann stand zu weit draußen und der Ball ist ins eigene Tor gegangen nach 7 Minuten. Und dann wusste ich, ich bleib beim Tanzen. Wer nach 7 Minuten bei meinem ersten Fußballspiel ein Eigentor macht. Ich habe dann ganz traurig zu meinem Onkel geschaut, habe mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, ich das nächste, lass mal gut sein.
auch ein Kaiser Franz Beckenbauer hat ein Eigentor gemacht, Mann. Ja, also nur
ich weiß, aber nicht die ersten 7 Minuten auf dem Platz. Dann dachte ich, nee, lass mal gut sein. Ich habe Kampfsport gemacht, Judo, das habe ich geliebt übrigens, bei der Post-SG in Mannheim-Neckarau.
Ja.
Da war ich auch relativ erfolgreich, da war ich auch, glaube ich, Kreismeister, was auch immer. Aber ich bin an meinem Tanzen geblieben. Aber zurück nochmal zu deiner Frage. Du musst im Hier und Jetzt leben, immer mehr.
Ja.
Wir haben so viel Sorgen, wir arbeiten.
Viele verstehen ja gar nicht, was heißt denn das, im Hier und Jetzt zu leben? Was bedeutet denn das genau?
Wir machen uns so viel Sorgen. Reicht, das klingt jetzt verrückt, ich will jetzt gar nicht über monetäre Sorgen sprechen, aber wir sind so ausgelegt, dass wir sagen, wir müssen ein Haus kaufen, wir brauchen 2 Autos vor der Tür, wir brauchen einen schicken Mercedes, was auch immer. Wir brauchen Statussymbole, über die wir uns definieren und nehmen uns Kredite auf und bürden uns monetäre Lasten auf. Und müssen dann als Familie, viele Familien müssen da ohne Ende schuften. Die Mama muss schuften, der Vater muss schuften. Meine Eltern haben beide gearbeitet auch. Und für was am Ende? Du kannst nichts mit ins Grab nehmen.
Das letzte Hemd hat keine Taschen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die Lateiner
Alexander
das auch haben.
Alexander der Große hat gesagt, ich möchte, dass ihr aus meinem Sarg meine nackten Hände
hängen lasst, um dem Volk zu zeigen, dass ihr nackt auf die Welt kommt und nackt auch diese Welt wieder verlasst. Wir können nichts mitnehmen. Ich hätte alle Güter dieser Welt gegeben, ja, um das Leben meiner Mutter zurückzugewinnen. Ich hänge überhaupt nicht an materiellen Dingen. Du kannst mir mein Auto nehmen, mein Haus nehmen, meine Uhr nehmen, meine Schuhe nehmen. Nimm mir nicht das Tanzen, nimm mir nicht meine Freunde, meine Familie und die tollen Gespräche mit guten Freunden.
Und auch nicht die Gürtel.
Ja, die kannst du haben. Die Hüte kannst du auch haben. Ich hänge nicht an Dingen.
Ja.
Ja, das ist oft, wir hängen an so materialistischen Dingen wie Auto, Handy, alles. Das ist alles. Wenn man von dem all den Materialismus loslässt und sich zurückbesinnt, auf was es im Leben ankommt, ist eine gute Zeit mit guten Menschen zu verbringen. Und ich habe meiner Mutter versprochen, versuche ein guter Mensch zu sein auf diesem Planeten Erde. Und dann sehen wir uns vielleicht auf der anderen Seite wieder.
Wann hast du ihr das versprochen?
Ja, kurz vor ihrem Ableben.
Okay.
Ja. Das ist.
Glaubst du an ein Wiedersehen?
Ich glaube an ein Wiedersehen.
Seid ihr eine religiöse Familie auch gewesen?
Also ich bin katholisch getauft, natürlich als Kind im Gottesdienst gewesen. Wer auf dem Johann Sebastian Bach Gymnasium war, der hatte damals noch zweimal die Woche Gottesdienst.
Ja, stimmt.
stimmt. Ja, und ja, ich glaube, dass es egal in welcher Religion, muslimisch, christlich, buddhistisch, Hindu oder auch was der Mensch da draußen kann, es gibt immer ein Wiedersehen irgendwo auf der anderen Seite.
Ja. Okay, vielleicht nur einen lateinischen Satz. Einfach non scholae sed vitae discimus. Nicht für die Schule,
ja,
sondern für das Leben lernen, ja, wir. Stimmt das?
Nicht für die Schule.
Sondern das Leben lernen wir. Wofür lernen wir denn? Lernen wir in der Schule wirklich was fürs Leben? Oder dann doch vielleicht viel zu oft für die Schule, wie ich vermute?
Ich glaube, viel zu viel für die Schule und zu wenig fürs Leben. Ich glaube, dass wir... Ich hatte wirklich, muss sagen, ich hatte damals auf dem Johann Sebastian Bach Gymnasium hatte ich so textiles Werken und sowas, was ich total interessant war beim Herrn.
Ist cool.
Bollier und so. Ich habe gelernt, wie man Schaltkreise macht. Ich habe gelernt, wie man sägt. Ich habe gelernt, wie man Speckstein bearbeitet. Sozusagen interessante Sachen.
Aber das ist cool.
Handwerklich Sachen gelernt.
Ja.
Und das, ich sehe das immer weniger auch bei Freunden, Familien, Verwandten, dass da weniger Angebot gibt. Die wissen nicht mal, wie man Kontoüberweisung macht oder sowas. Die wissen zwar, wie man den Pythagoras definiert. Wir wissen, wie man eine lineare Gleichung aufschreibt. Aber man wird nicht für die Lebenstüchtigkeit vorbereitet. Das Leben da draußen verlangt einem was ab.
Ja.
Die meisten, die dann Abitur haben, wissen weder, was sie studieren wollen, noch. Ich würde mir wünschen, wenn man in der Schule schon Talente fördert, wenn man filtert, was kann derjenige überhaupt, und nicht ein allgemeines Repertoire an Wissen abgefragen, und wer dann am meisten auswendig gelernt hat, kriegt die beste Note und kriegt dann eine Goldmedaille quasi.
Ja.
Weil das fördert keinen Individualismus. Ja, das ist. Ich kenne wahnsinnig viele Schüler, die mit mir, ich war bis zur 8. Klasse sehr gut in der Schule, dann kam es Tanzen, dann habe ich immer noch okay, habe mein Abitur gemacht, aber
also dafür hat es gereicht.
Ich habe halt wahnsinnig viel auf der Welt rumgetanzt schon mit 16, war kaum noch in der Schule, aber dann habe ich viele gehabt, die dann eins Abitur gemacht haben und gar nicht wissen, was sie mitmachen sollen, und es hat ihnen für Studium auch nicht geholfen, sondern wo möchte ich eigentlich hin im Leben und was macht mich glücklich? Man lernt in der Schule nicht die Frage, was macht diese Person, die hier gerade sitzt, irgendwann mal beruflich,
ja,
oder glücklich? Und welche Selbstverwirklichung sollte ich dieser Person vielleicht offenbaren oder leiten?
Aber kann man das machen in einem Schulunterricht? 30 Personen sitzen am Raum.
Ich liebe diese Szene von Robin Williams im Club der toten Dichter, wie der auf den Tisch steigt. Es ist wahnsinnig, eine Inspiration dieser Film.
Ja, um den Blickwinkel einfach mal zu ändern. Ja. Das war doch, da stand doch, steckt doch dahinter.
Da steckt er dahinter.
Und hier müsste man einen anderen Blickwinkel.
Und der Vater hat ihn zur Strafe dann auf diese Militärakademie schicken wollen, was dann leider zum Suizid geführt hat des Sohnes. Es ist einfach, es gibt Schulsysteme, ich will jetzt das deutsche Schulsystem gar nicht angreifen, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber ich würde mir wünschen, dass man individuell die Kinder mehr fördert und dass es vielleicht zweimal die Woche mehr Tanzunterricht oder Sportunterricht gibt oder einfach Neigungs- oder irgendwelche Dinge anbietet, die den Kindern einen kreativen Plattform bietet, sich auszuleben.
Ja. Eines deiner Talente, das offensichtlich da oder eventuell seinen Ursprung genommen hat, du bist auch als Modedesigner.
Aktuell nicht.
Also, aber Aktuell nicht, aber du hast das schon gemacht. Du hast Dinge entworfen, du hast Kleider entworfen, du hast genäht. Weil in der Schule hast du gesagt gerade, hast du ein bisschen Nähen gehabt? Also oder wo, hast du da Nähen gelernt oder wo?
Ich habe das Nähen gelernt bei einem Freund namens Stefano Terracino. Das ist auch ein sehr berühmter Tänzer in Polen.
Ach, ich dachte, das klingt wie ein Fußballspieler.
Sein Bruder ist Fußballspieler.
Ah, der ist klar. Der ist
FC Freiburg in Hoffenheim gespielt.
Ich wollte gerade sagen, daher kenne ich doch Terracino.
Ja, Terracino, das ist Marco Terracino.
Ja, ist klar, wunderbar.
Sein Bruder ist mein Sandkastenfreund. Wir beide waren so, wollten damals wie Deutsche und Gabbana werden, haben die Gardine meiner Mutter genommen, haben die abgehängt. Damals waren es noch teure Gardinen, so Häkelgardinen. Und haben ein Spitzenkleid mit einer Handnähmaschine aus dem Teleshop, die wir uns bestellt haben, das sah aus wie so ein Tacker, zusammengenäht. Er hat dann hier im Nationaltheater eine Schneiderausbildung gemacht und ich habe sehr viel Zeit in seinem Atelier verbracht und wir haben rumgesponnen und Vogue und Fashion-Magazine gelesen und haben dann Skizzen gemacht und für Leute Kleider entworfen. Ach, er macht das immer noch. Er ist in Polen sehr berühmt, er ist da Tänzer und Sänger in Polen. Und wir waren dann beide im gleichen Verein. Es ist witzig, dass zwei aus dem gleichen Stall, das ähnliche Handwerk und Sandkastenfreunde auch noch beide weiter diesen Traum gelebt haben. Also liebe Grüße nach Warschau, Stefano.
Ja, Stefano.
Tanti Saluti.
Tanti Saluti. Wer hat eure Kleider, die ihr damals entworfen habt, denn getragen? Also es klang jetzt gerade so, als hätte sie jemand getragen.
Tanzpartnerin bei Let's Dance haben wir das in Zusammenarbeit auch mit Katja Kommens gemacht und meine Frau hat sehr viele Kleider getragen von mir.
Okay, ja, aber nicht damals, als du mit
Stefano, nee, wir haben dann ein bisschen rumgesponnen, haben das erstmal an seiner Tanzpartnerin getestet, die hat uns erstmal einen Vogel gezeigt, als wir mit so einem Gardinenkleidchen, meine Mutter hat die Gardine natürlich vermisst, die hing da nicht mehr. Früher wurden ja ganz aufwendig übrigens Gardinen genäht, das gibt's ja heute auch nicht mehr. Ich finde auch, aber wenn man jetzt bei dem Thema ist, ich habe es ja früher geliebt, durch Mannheim zu gehen oder auch andere Städte, Handwerke, Schmiede, Goldschmiede, Schneiderateliers, lauter diese Handwerke sind vom Aussterben bedroht.
Ja.
Ja, durch eben große Labels und einfach durch die nicht mehr die Möglichkeit, einfach aufgrund der Konkurrenz den Preis so halten zu können.
Ja. Handwerk, ich weiß nicht, ob das auch ein lateinischer Spruch ist, aber Handwerk hat goldenen Boden.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das im Bornemmerisch ist.
Ah, jo, kann sein, ja.
Massimo, das war sehr schön. Das war sehr schön, dass wir hier zusammengekommen
sind.
Dir. Mal so 60 Minuten ohne zu tanzen.
Ja, und schön, dass ich hier in Mannheim sitzen darf, in meiner Geburtsstadt.
Ja. Na, hier wohnst du ja auch, ne?
Mit Blick auf Neckar. Auf den Neckar. Meine Heimatadresse wird nicht preisgegeben.
Nein.
Ich liebe diese Stadt. Die Stadt hat mir viel gegeben. Und ich glaube, Mannheim hat einen besonderen Zauber auch.
Es ist ja nicht die hübscheste aller Städte.
Ja, es ist ja monomer Dreck, aber es ist ein schöner Dreck.
Schön.
Wir sind Multikulti. Wir haben eine Vielfalt an kulturellen Möglichkeiten. Und wir hatten einen der schönsten Tanzvereine der Welt, würde ich sagen. Das Blau-Gold-Casino Mannheim in der Eisenbahnstraße 2. Und diesem Verein habe ich sehr viel zu verdanken.
Ja. Kannst du eigentlich den Moonwalk?
Das kriegen wir hier schlecht hin auf dem Boden.
Nee, aber, mit diesen Stiefeln. Aber du kannst den. Der ist natürlich für einen Tänzer total einfach. Ne?
Ja.
Ich habe ihn immer versucht als Jugendlicher. Ich habe das nicht hingekriegt.
Ach doch.
Also nein, den Moonwalk habe ich nicht hingekriegt.
Du stellst dich auf den Ballen wie so eine Pressline und schiebst den anderen Fuß immer hinterher.
Du sagst das so einfach.
Ja, aber
du
hier mit den Stiefeln
einfach
auf diesem Boden, dann brechen wir die Haxen.
Genau, wir haben einen guten Teppich. Haben wir, ja. Ist das jetzt so ein Klischee oder wird bei dir zu Hause auch getanzt, also nur so aus reiner Lust, weil du es einfach machen musst?
Nee, ich tanze schon aus reiner Lust. Meine Frau, bin da irgendwie, jetzt haben wir ja den Weihnachtsbaum geschmückt und dann lief da Michael Bublé, You Better Watch Out. Und dann hat man da geschwurft und dann so ein Schwurfwalzer durch den Wiener, keine Ahnung, was es für ein Lied war, Blues getanzt. Oder nehme ich meinen Sohn auch und animiere ihn zum Tanzen oder nehme ihn auf den Arm und tanze gerne mit ihm einen Wiener Walzer durch den Raum. Ich glaube, dass Singen und Tanzen, in dem Moment, wo der Italiener, das ist die andere Hälfte in meinem Körper, in meiner Seele, gerade so viel Glückshormone verspürt, dann, das ist das Italienische, man teilt seine Emotionen seinem Gegenüber mit, ob er es wissen will oder nicht. Und man teilt Freude auch gerne. Ob das ist, ciao Signore, ciao Bella, freut mich, Sie zu sehen. Für uns Deutschen ist das so. Ich sage auch uns Deutsche, weil beide Seelen schlummern.
Ja, ja, klar.
Ist immer, die sind so laut, Italiener, aber die teilen ihr Innerstes mit. Das ist ein offenes Buch. Ja?
Interessant.
Und wenn man Freude empfindet, dann tanze ich durch den Raum und lebt es, singt es im Auto und dann wird gesungen und getanzt, egal wo, unter der Dusche, im Supermarkt, weil einfach der Italiener seine Freude gerne lautstark mitteilt.
Was ist, sag ich mal, der unerwartetste, ungewöhnlichste Ort, an dem du getanzt hast? Und ich musste dran denken, weil ich gestern mir kurz eine Sequenz von La La Land angeguckt habe. Und da gibt es diesen einen Ort über Los Angeles, über Hollywood.
Hätte ich gern choreografiert.
Wo sie dann plötzlich anfangen, einfach in diesem kleinen Wendekreis, der da oben ist, einfach so zu tanzen mit Blick über die Stadt. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn der Massimo da aufschlagen würde, der würde wahrscheinlich auch wirklich gerade diese Fläche gerade nutzen und würde tanzen, vermutlich.
Der schönste Ort, an dem ich getanzt habe, war im Winter im Central Park mit meiner Frau.
Zu welchem Anlass?
Es gab keinen Anlass. Wir sind durch den Central Park spaziert und da hat jemand Musik gespielt. Das ist ja in Amerika ganz oft, in New York, an jeder Ecke spielt irgendjemand Musik an der Straße. Mhm, hat wunderbar gespielt. Es war ein Saxophon, wenn ich mich erinnern kann. Und dann haben wir dazu geschwuft. Und dann dachte ich mir, siehst du, jetzt hast du hier im Central Park mittendrin romantisch zu irgendjemandem, der wunderbare Musik spielt, mit deiner Frau tanzen dürfen, spontan. Das war wunderschön.
Cool.
In Paris habe ich auch mal getanzt, im Eiffelturm, da hat jemand gespielt, da habe ich Akkordeon, Lavi und Rosewood gespielt. Oh. Natürlich sehr klischee-mäßig.
Edith Piaf.
Aber wunderschöne Musik natürlich. Der ungewöhnlichste Ort, würde ich sagen, das war, glaube ich, in Seckenheim, in einem Supermarkt zwischen Wurst- und Käsetheke. Da lief irgendein cooler Song, ich glaube, ich weiß nicht, was es war, Foodlust oder irgendwas lief da gerade im Supermarktradio. Und ich bin mit dem Einkaufswagen natürlich in Wursttheke und Käseabteilung getanzt. Und meine Frau hat nur gesagt, Schatz, nimm mich mal ein bisschen zurück. Aber sie musste dann auch schmunzeln oder sowas. Ich habe mich gefühlt wie so James Brown. I feel good. Und dann bin da natürlich die Theke gedüst und gepaced. Und weißt du was, am Ende wurde ich sogar mit einer Scheibe Wurst wie so ein kleiner Junge belohnt.
Ja, da hat sich das ja gelohnt, dass der Junge einfach mal gerne auffällt. Ne?
Ja, das weiß ich, ob ich gerne auffalle, aber ich tanze gerne da, wo ich will und wo ich es fühle. Ich habe gerne auch meine Ruhe, so ist es nicht.
Ja.
Ja, also.
Zum Schluss noch eine Runde, das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast? Kannst du auch nachgucken. Also liegt ja da, neben deinem Stetson. Ja, spannend. Das letzte Foto.
Das Foto von uns beiden. Hier im Studio.
Stimmt. Und davor?
Davor? Ja, das letzte Foto ist ein Foto eines Moodboards. Ein Moodboard ist quasi so ein kreatives Skizzenboard für eine Choreografie, die ich für Let's Dance vorbereiten muss.
Interessant.
Dann hat man dann hier mehrere Moods.
Ach so, Moodboard, das sind Fotos. Es besteht aus Fotos, die etwas ausdrücken.
Okay.
Ja, alles klar.
Und welches Foto ich geschossen habe noch?
Das ist gut, aber mit dem Moodboard finde ich toll.
Das sind die letzten Bilder. Ja, ein Foto von meinem Sohn, aber das kann ich jetzt nicht zeigen.
Wir sind ja hier im Podcast.
Ja, kann ich ja zeigen.
Also, das ist ja süß. Ja. Also, die Haare hat er von dir. Du.
Ja, auf jeden Fall.
Richtig viele Haare. Und was ist der letzte Song, den du gehört hast auf deinem Smartphone? Was ist das
allerletzte? Der letzte Song?
Ja.
Kann man das sehen?
Ach so, ja. Wenn du deine App aufmachst, dann kommt ja der ein Song, der als letztes lief. Den sieht man da sofort. Du, und es ist gar nicht schlimm, wenn es deutscher Schlager ist.
Nee, es ist David Garrett.
Ah, und? David Garrett?
Ja.
Mit?
Die ganze Playlist. Ja, ich habe ja zu seiner Musik die Profi-Challenge letztes Jahr getanzt und choreografiert, zusammen mit Valentin Lusin, die haben wir gewonnen.
Mhm.
Übrigens. Ja, da war es die fünfte von Beethoven. Ich mag sehr gerne klassische Musik.
Dun, 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 dun.
Meine liebste Musik ist aber Max Richter. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt, Max Richter?
Max Richter, Komponist, wann? Ja. 1900 etwas?
Jetzt, der macht jetzt gerade, macht er.
Ach, so frisch.
Der ist
Max Richter, so frisch. Ein aktueller.
Ja, der macht Filmmusik auch für Hollywood. Der hat für Shutter Island die Musik gemacht.
Okay.
Wunderbare Musik. Der bringt diese deutsche Schwere und verknüpft die mit der italienischen Leichtigkeit. Der hat Vivaldi recomposed. Das ist wunderschön, kann ich nur empfehlen. Ist bestimmt auch ein ganz toller Talkgast hier.
Okay, gut.
Max Richter.
Super. Max Richter habe ich mir so gleich aufgeschrieben.
Die vier Jahreszeiten, großartig. Recomposed, ein Traum.
Wie toll. Interessanter Tipp, höre ich mir jetzt gleich auf jeden Fall mal an. Das ist super.
Ja, mit klassischer Musik komme ich sehr gut runter. Auf der Autobahn, auf längeren Fahrten läuft bei mir klassische Musik.
Das ist toll.
Ist erhebend zugleich, macht wach und beruhigt. Von Wagner bis über Bach, sowieso durch die Schule, Beethoven und Vivaldi. Ja.
Die letzte Frage, die ich für mich noch versuche zu klären, ist, welches ist deine italienische Hälfte, die obere oder die untere? Die untere kann super tanzen, was die Beine angeht. Die obere hat dieses Eigentor nach 7 Minuten beim Fußball gemacht. Ich weiß nicht genau.
Die Frage ist ja sehr komplex.
Ich weiß, er freut mich da wieder.
Ja, das Tanzen Nein. kommt, die Tanz, die Beine und die Liebe zum Tanzen und zur Musik kommt bestimmt aus der italienischen Hälfte.
Das ist links-rechts. Bei dir ist die Hälfte links-rechts geteilt, ja, und nicht oben unten.
Ja, aber ich bin der deutschen Seite auch sehr dankbar, weil die bringt Struktur rein. Das ist eine ganz gute Fusion.
Tempus fugit.
Ja.
Die Zeit flieht.
Ja. Dankeschön, gell? Hat mich gefreut hier. Monem.
Mich
schön auch. Was, schön was.
Mich auch.
Jo, alla, gell?
Bis die Tage.
Bis die Tage. Arrivederci. Ciao, ciao. Arrivederci. Dankeschön.
Ciao, Massimo.
Ciao, ciao.
Talk mit Tees.
Das war Massimo Sinato und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Franken!
Hell no!
Hell no!
Hello und Hell no! Inside karnevalistischer Tanzsport, der Podcast mit den deutschen Meisterinnen Liana Wolf und Karina Meyer und BR-Sportreporter Maxi Albrecht.
Comeback unter Tränen. Oh, das klingt dramatisch, oder?
Das klingt so dramatisch.
Folge 1, Comeback unter Tränen.
Comeback unter Tränen.
Die Tänzerinnen Liana Wolf und Karina Meyer vom KC Röttenbach die Besenbinder erzählen von den Höhen und den Tiefen ihrer Karrieren und geben einmalige Einblicke in den Hochleistungssport im Fasching. Los geht's am 11.11. in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
Franken!
Hell no!